Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 5. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Gebet im Namen Jesu. In Johannes 16, die Verse 23b bis 24 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und in Johannes 15, Vers 16b heißt es: Auf das, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Wenn der Herr seine Rede mit wahrlich, wahrlich beginnt, dann sagt er immer eine Heilswahrheit, zum Beispiel: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Zu Petrus sagte er: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Johannes 21, Vers 18. Nun sagt der Herr hier eine andere Heilswahrheit, nämlich: Wenn wir uns zum Vater nahen, sollen wir nie vergessen, im Namen Jesu zu beten. Es ist leicht gesagt, nun beten wir also im Namen Jesu und Gott wird uns erhören. Aber denken wir einmal darüber nach, was es heißt, im Namen Jesu zu beten. Wenn ich den Vater in Jesu Namen bitte, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich seinen Wandel, seinen Weg, sein Wesen, sein Ziel und seine Anliegen bejahe. Das ist ungeheuer wichtig. Wie sollen wir wandeln? So wie der Herr Jesus wandelte, wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 6. Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Sein Wandel war Ausdruck seines Glaubens. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Deswegen blieb der Herr immer gelassen und konnte im Glauben beten. Aber es geht nicht nur um denselben Wandel, sondern auch um denselben Weg. Wer im Namen Jesu betet, der heuchelt und spricht Gott gegenüber nicht die Wahrheit, wenn er nicht bereit ist, genau denselben Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. In Offenbarung 14, Vers 4 lesen wir: Und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Denselben Weg gehen, das ist noch konkreter. Wie sieht denn dieser Weg aus? Der Weg ist schmal und das Tor ist eng. Das heißt, auf dem schmalen Weg Jesu nach sind die Abweichmöglichkeiten groß. Man kommt ja sehr leicht von einem schmalen Weg ab. Aber das Lamm geht voran. Wir folgen nicht dem schmalen Weg, sondern dem Lamm, wohin es geht. Dieser Weg, auf dem uns das Lamm vorangeht, ist ein Weg, der durch sein Sterben gebahnt wurde. Er führt also immer durch Sterben, aber er führt nach Hebräer 10, Vers 19 auch bis ins innerste Heiligtum. Dort lesen wir: So haben wir nun, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Besonders im Gebet zeigt sich, inwieweit wir schon denselben Weg gehen. Das innere Einssein mit dem Lamme lässt uns auf dem Wege vordringen. Das merkt man sofort, wenn jemand betet. Nach dem Maße, wie wir denselben Weg wie Jesus gehen, vermögen wir auch zu beten und ins Allerheiligste einzudringen. Die Voraussetzung zum Gebet im Namen Jesu ist aber nicht nur die Bejahung des Wandels und des Weges des Lammes, sondern auch die Identifizierung mit seinem Wesen. Das Lamm war gehorsam bis zum Tod. Doch man bockt und lehnt sich so schnell und gerne auf: Ich will nicht mehr. Wenn wir Hebräer 5, die Verse 8 und 9 lesen, dann erkennen wir, wie der Herr Jesus als Mensch, als junger Mann Gehorsam gelernt hat. Wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit. Wie hat Jesus Gehorsam gelernt? Durch Leiden. Er war kein Schreier, sondern schwieg still. Der wahre Beter macht nicht viele Worte, er ist kein Schwätzer. Das Lamm war im Leiden still. Je mehr du über dein Leiden sprichst und je weniger du stille wirst, desto weiter weichst du vom schmalen Weg Jesu nach ab. Das Wesen des Lammes entscheidet unser Gebetsleben. In diesem Zusammenhang wollen wir auch noch 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25 aufmerksam lesen. Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem heim, der da Recht richtet. Welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Der Weg dem Lamme nach ist ein gebahnter Weg, aber es ist ein Demutsweg. Demut war nicht eine Tugend des Herrn Jesu, sondern der Grundzug seines Wesens. Deswegen hat er gesagt: Ich bin von Herzen demütig, in Matthäus 11, Vers 29. Demut ist Ausdruck ausgelöschten Wesens. Der Herr war weder hart noch gefühlsselig. Er war weder hochmütig noch hatte er Minderwertigkeitskomplexe. In einem demütigen Herzen, in dem die Lammesgesinnung herrscht, ist ein sehr weiter Raum. Nun magst du sagen, diese Gesinnung habe ich nicht, ich bin nicht wie Jesus und deshalb kann ich auch nicht so beten. Ich möchte dir ein biblisches Beispiel vor Augen führen, das sehr ermutigend ist. Mose war im Mannesalter ein sehr jähzorniger Mann, aber als er alt wurde, lesen wir von ihm: Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. 1. Mose 12, Vers 3 nach der Menge-Übersetzung. Deswegen hatte gerade auch Mose solch ein weites Herz und solch große Tragkraft, und deshalb war seine Schweigemacht zugleich seine Gebetsmacht. Er konnte 40 Tage lang vor Gott stille sein. Die Folge war, dass er sanftmütig wurde. Was uns erregt, aufregt und hetzt, sind die Einflüsse von außen, die unser Ich wieder lebendig machen wollen. Durch diese äußeren Beeinflussungen verlieren wir die Gesinnung Jesu und damit auch die Gebetsmacht. Im Namen Jesu beten heißt, dasselbe Ziel haben wie er. Welches Ziel hatte denn der Herr Jesus? Das kommt in seinem Gebet zum Ausdruck, so lesen wir in Johannes 20, Vers 17. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er will damit sagen: Wir beide haben das gleiche Ziel, den Vater im Himmel. Damit kommen wir zur innigsten Verbindung, dieselben Anliegen. Wenn wir die gleichen Anliegen haben wie unser Herr Jesus, dann kommt's gut. Was war denn stets sein größtes Anliegen? Die Ehre des Vaters. Als die Jünger ihn baten: Herr, lehre uns beten, in Lukas 11, Vers 1, da hat er ihnen vorgebetet und das größte Anliegen vor ihnen entfaltet. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Mit anderen Worten, nicht ich, sondern du. Nicht mein Wille, nicht mein Ziel, nicht ich bin das Ziel, sondern du. Beginnt der Herr im hohenpriesterlichen Gebet sofort über sein Selbst oder über seine Jünger zu sprechen? Nein, sondern über seinen Vater. So lesen wir in Johannes 17, die Verse 1 und 2. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre, gleich wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch. Das einzige Ziel seines Gebetes war die Ehre seines Vaters und nicht er selbst oder seine Umwelt. Genauso ist es heute im prophetischen Wort. Das Schwergewicht des Handelns Gottes liegt nicht auf den Völkern, sondern auf der kleinen Stadt Jerusalem, in welcher der Herr sich offenbarte und offenbaren wird. Über die Völker lesen wir in Jesaja 40, Vers 15: Siehe, die Heiden sind geachtet wie ein Tropfen, so im Eimer bleibt, und wie ein Schärflein, so in der Waage bleibt. Die Heiden werden in einem kurzen Satz erwähnt, wogegen wir über die Stadt des Vaters, des großen Königs, ganze Kapitel finden. Wenn er allein das Ziel ist, dann wird unser Leben von der Himmelsherrlichkeit überstrahlt. Das hat uns Jesus enthüllt. Wenn wir so werden wollen wie Jesus, dann werden wir auch so beten können wie Jesus. Wir werden mehr beten, denn nie hat ein Mensch so viel gebetet wie er. Denn er blieb ganze Nächte im Gebet vor Gott. Beten aus der Erkenntnis Gottes. In Matthäus 6, die Verse 9 bis 10 lesen wir: Darum sollt ihr also beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Durch das Gebet, das wissen wir alle mehr oder weniger gut, soll der Wille Gottes realisiert werden. So hat es Jesus im Unser Vater gesagt: Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Das heißt also nicht, dass zuerst unsere Anliegen und nachher die Anliegen Gottes kommen, sondern umgekehrt. Ist das denn nicht im Widerspruch zu dem, was Jesus in Johannes 15, Vers 7 sagt? Dort steht nichts davon geschrieben, dass wir darum beten sollen, dass der Wille Gottes geschieht, sondern genau das Gegenteil. So lesen wir dort: So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wie lässt sich nun Gottes heiliger Wille mit deinem und meinem Willen vereinigen? Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir gestehen, dass wir in unserer Natur, in unserem Wesen, immer wieder die Neigung haben, unseren Eigenwillen gegen den Willen Gottes durchzusetzen. Wer das noch nicht erkannt hat, der kennt sich selbst nicht. Wir sind sogar in unserem Gebetsleben so egozentrisch, dass wir oft meinen, unsere Bitten entsprechen dem Willen Gottes. Aber in Wirklichkeit entspringen sie dennoch unserem Eigenwillen. Gibt es einen Schlüssel zum Verständnis dieser beiden scheinbar entgegengesetzten Aussagen des Herrn Jesu: Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, und so ihr bleibet in meinem Wort, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren? Die Antwort ist sehr naheliegend. Der Schlüssel zu dieser Verheißung ist die Bedingung, die Jesus nennt: So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben. Das ist das Erste. Das Bleiben in ihm ist keine Anstrengung, sondern ein sich fallen lassen in seine starken Arme. Das Bleiben Jesu hat nach Johannes 15, Vers 4 zwei Seiten: Bleibet in mir und ich in euch. Wenn der Herr Jesus sagt: Bleibet in mir, dann müssen wir bedenken, dass er jetzt leiblich nicht mehr auf Erden ist, sondern in seinem Herrlichkeitsleib zur Rechten des Vaters sitzt und zugleich durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. So lesen wir in Epheser 3, Vers 17a, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Bevor der Herr ans Kreuz gegangen ist, war es umgekehrt. Da wandelte er in seinem Leibe auf Erden, aber sein Geist war ständig beim Vater. Das sagt Johannes 3, Vers 13. Niemand fährt gen Himmel, als der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Er war auf Erden und doch gleichzeitig auch im Himmel. Dann ist er ans Kreuz gegangen und für uns gestorben, ist begraben und auferweckt worden. Und schließlich ist er gen Himmel gefahren, wo er nun gemäß Epheser 1, Vers 20 zur Rechten Gottes sitzt. Von dort aus übt er alle Gewalt und Macht aus, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Seine Stellung im Himmel ist also eine unbestrittene Siegesstellung. Und doch wohnt er gleichzeitig in unseren Herzen. Wenn der Herr sagt: Bleibet in mir und ich in euch, wo sind wir dann? Wir sind hier auf dieser Erde in unserem sündhaften, sterblichen Leibe. Aber unser wiedergeborener Geist ist im Himmel. Philipper 3, Vers 20 sagt deshalb: Unser Wandel aber ist im Himmel. Es heißt nicht, unser Wandel wird im Himmel sein, sondern ist im Himmel. Es ist bereits geschehen. Epheser 2, Vers 6 sagt: und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, nach der Schlachterübersetzung. Gerade darum, weil wir im Alltag mit beiden Beinen auf der Erde stehen, müssen wir diese Gewissheit haben, dass unser Leib zwar hier auf Erden, unser Geist aber in Jesus Christus ist. Wenn nun der Herr sagt, bleibet in mir und ich in euch, dann will er, dass wir mit ihm in dieser unbestrittenen Siegestellung bleiben, nämlich mit ihm auferweckt, mit ihm versetzt in die himmlischen Örter. Mit den Worten, und ich in euch, ermahnt er uns, dass wir ihm durch den Heiligen Geist die vollkommene Herrschaft in unserem Herzen überlassen. Dann stehen wir in ständiger Lebensverbindung mit ihm und durch diesen geistlichen Kreislauf wird erklärt, dass wir dann bitten können, was wir wollen, zumal unser Wille dann mit dem heiligen Willen Gottes synchronisiert ist. Das ist aber nicht das Einzige. Wenn wir diese Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus haben, wenn wir in ihm bleiben und beten können, was wir wollen und was der Herr uns eingibt, dann bekommen wir noch mehr. Sehr wichtig ist nämlich, dass wir Folgendes beachten. Wenn wir eine organische Einheit mit dem Herrn Jesus bilden, gelangen wir zur Erkenntnis des Vaters, wie Jesus sie hatte. Dann ist seine Kraft unsere Kraft, sein Sieg unser Sieg, seine Liebe unsere Liebe, seine Geduld unsere Geduld und sein Leidenswille ist auch unser, dein und mein Leidenswille. Das betrifft seine Person, aber wir empfangen auch das, was er an Erkenntnis hatte. Seine alles überragende Erkenntnis des Vaters. Um siegreich beten zu können, müssen wir auch den kennen, zu dem wir beten. Das ist das ganze Geheimnis. Deswegen sagt der Herr Jesus in Matthäus 6, Vers 9, darum sollt ihr also beten, unser Vater. Unser Vater, das drückt eine tiefe, innige Verbindung mit dem Herrn aus. Unsere Gebete werden durch die Erkenntnis des Vaters ganz anders, viel konkreter und sind Ausdruck höchster Glaubensgewissheit. Wenn wir in der Erkenntnis beten, was, wer und wie Gott als Vater ist, wissen wir auch ganz sicher, dass er erhört. Aber wir wissen noch mehr. Wenn wir beten, dann hat er uns schon erhört. Ist das nicht übertrieben? Nein, den biblischen Beweis finden wir in Matthäus 6. Dort steht ein sehr wichtiges Wort für jene, die immer meinen, sie müssten in der Gebetsstunde schön beten und mit gesuchten Worten Eindruck machen. Solche Gebete sind keine siegreichen Gebete. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, die Verse 7 und 8, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Da kommt nun der logische Verstand und argumentiert, dass wir in diesem Falle ja gar nicht beten müssten. Oh doch, denn gerade durch das gläubige Gebet werden wir innerlich zubereitet, dass Gottes Segen, den er schon längst hätte geben wollen, in und durch uns fließen kann. Das ist die Erkenntnis des Vaters, wie Jesus sie hatte. In Johannes 11, Vers 41 heißt es, da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Als Jesus so betete, war Lazarus noch tot. Er lag ja schon 4 Tage im Grabe. Aber der Herr hatte eine so alles durchdringende Erkenntnis des Vaters, dass er niemals bangte und sogar beim Anblick des toten Lazarus sagen konnte, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das ist ein machtvolles Gebet, das alles überwindet. Die Erkenntnis des Vaters lässt uns zielbewusst beten und gibt uns eine innere Gewissheit, die uns niemand wegnehmen kann. Wir lassen uns dann gar nicht mehr beeindrucken von dem, was wir sehen, sondern lassen uns bestimmen von dem, was Gott in seiner Herrlichkeit bereithält. Aber noch mehr, wenn wir so in der Erkenntnis Gottes zu beten beginnen, werden wir auch im Glauben beten können. Dann werden wir auch die Forderung Jesu verstehen aus Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist für unseren Verstand eine unmögliche Forderung, denn wie können wir vollkommen sein wie der Vater im Himmel? Weshalb hatte denn Jesus eine solche Glaubensvollmacht im Gebet? Weil er den Vater so gut kannte. Weshalb aber kannte er den Vater so gut? Weil er mit seinem Vater vollkommen eins war. Nun mag jemand einwenden, natürlich, der Herr Jesus war von Ewigkeit her eins mit seinem Vater. Das stimmt, gerade deswegen ist er gekommen, um uns, wie Paulus es sagt, zu Gott zurück, ja bis in Gott hineinzuführen. Das lesen wir in Kolosser 3, Vers 3. Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wozu? Damit wir wahre Väter und Mütter in Christo werden. Der Herr beschreibt in ergreifender Weise seine Liebe zu Zion. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselben vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Jesaja 49, die Verse 15 bis 16a. Das ist Mutterliebe, und mit Psalm 89, Vers 27 dürfen wir sagen, du bist mein Vater. Das ist der liebende Vater. Je mehr wir den Herrn erkennen, desto ähnlicher werden wir seinem Wesen und desto eher werden wir Väter und Mütter in Christo. Dann hört der Krampf im Gebet auf und wir lernen das Beten ohne Unterlass. Wenn wir in ständiger Verbindung mit dem Herrn sind, werden wir seinem Wesen ähnlich und eine erhabene Ruhe kommt über uns, so dass wir sagen können, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dann wissen wir um die Macht der geistlichen Vaterschaft. Der Apostel Johannes, der selbst ein Vater in Christo war, zeigt uns die vier Stufen der Kinder Gottes. Kindlein, Kinder, Jünglinge und Väter. Jede Stufe hat ihre eigenen Begleiterscheinungen. Die Kindlein, die Babys, geben immer so viel Arbeit. Man muss sich in einer Familie stets zuerst mit ihnen befassen. In 1. Johannes 2, Vers 12 steht von diesen Kindlein geschrieben, Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Der Kreis eines Babys ist noch ganz klein. Er besteht aus Shoppen, Trockenlegen, ins Bett legen und wieder herausnehmen. Das ist seine Welt. Darüber hinaus sieht er noch nichts. Schlafen und Trinken, das sind seine einzigen Anliegen, alles andere ist ihm gleichgültig. Auch bei den Babys in Christo ist es ähnlich. Für sie ist es das Allergrößte, dass sie die Vergebung der Sünden haben. Sie können noch nicht beten, sondern nur schreien. Sie können noch nicht sagen, Abba, lieber Vater, sondern bloß murmeln. Sie sind auch sehr wechselfällig, denn sie können scheinbar untröstlich sein und im nächsten Augenblick wieder lachen. Das sind die Babychristen, die zutiefst beleidigt sein können und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Das sind die Babys in der Gemeinde Jesu, die viel Arbeit geben. Man muss sie immer in Anführungsstrichen trockenlegen und ihnen die Nahrung mit dem Löffel geben, denn starke Speisen können sie noch gar nicht vertragen. Solche Babys muss man immer evangelisieren, weil sie Milch haben müssen. Sie wollen nicht, wie es der Hebräerbrief sagt, zur Vollkommenheit fahren, sondern abermals grundlegen von Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott. Hebräer 6, Vers 1b. Es ist schön, wenn Babys geboren werden, aber wenn sie Babys bleiben, dann ist das schrecklich. Dann sagt Johannes in Vers 14, Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Der Unterschied zwischen Babys und Kindern besteht darin, dass Kinder ihre Eltern kennen, während das Baby seine Eltern kaum kennt und sie auch sofort vergisst. Aber ein Kind, das schon 4, 5, 6, 7 oder 8 Jahre alt ist, hat ein Verhältnis zu den Eltern. Es kennt den Vater und hat Gemeinschaft mit ihm, aber es ist noch keine Stütze, keine rechte Hilfe in der Familie. Einem Kind muss man noch sehr väterlich und sehr mütterlich begegnen. Aber dann kommt die dritte Stufe. Johannes erwähnt sie zweimal, denn sie ist sehr wichtig in der Gemeinde Jesu. Und trotzdem, wenn Kinder Gottes auf dieser Stufe stehen bleiben, ist das schlimm, denn so sind sie noch keine Beter. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch. Und ihr habt den Bösewicht überwunden. 1. Johannes 2, die Verse 13b und 14b. Wer sind denn die geistlichen Jünglinge in der Gemeinde Jesu? Es sind Frauen und Männer, Mädchen oder Burschen, die von den Erfahrungen leben. Denn Johannes sagt zu dieser Jungmannschaft, ihr seid stark, ihr habt den Bösewicht überwunden, ihr habt das Wort Gottes bei euch, ihr habt den Sieg Jesu erlebt, ihr habt Gebetserhörungen erfahren. Das ist doch schon ein schöner Schritt weiter, nicht wahr? Die Gemeinde Jesu besteht generell gesehen aus zwei Arten von Gläubigen. Konkreter gesagt, zunächst aus zwei Extremen, einem Großteil Babys und einem kleineren Teil Jünglinge. Diese Jünglinge rühmen den Herrn, indem sie sagen, dass der Herr sie herrlich erhört und ihnen wunderbar geantwortet habe. Sie erzählen vom Sieg, den sie im Alltag erfahren durften. Ist dies das Endziel Gottes mit seinem Kinde? Nein, wir sollen wachsen in der Erkenntnis des Vaters und das führt zur geistlichen Vater- und Mutterschaft. Eine solche Erkenntnis haben diejenigen, die im Gebet Vollmacht haben und deshalb im Gebet am wenigsten krampfen. Das lässt sich aufgrund des Wortes beweisen. Johannes sagt zweimal: Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennet den, der von Anfang an ist. 1. Johannes 2, Vers 13a. Das geht also viel, viel tiefer. Die geistlichen Väter erkennen Gott in seinen Wegen und in seinem Wesen. Darum geht von geistlichen Vätern und von geistlichen Müttern eine erhabene Ruhe aus. Und wenn sie den Gebetsversammlungen fernbleiben, dann ist ein großes Vakuum vorhanden. Sie machen die wenigsten Worte, aber sie haben die größte Macht bei Gott. Leider aber bilden sie in der Gemeinde Jesu eine winzige Minorität. Erinnern wir uns einmal an Amaleks Angriff auf Israel in 2. Mose 17. Da führt der Jüngling Josua das Volk Israel an und kämpft mit. Aber sein Sieg hängt vom Gebet eines geistlichen Vaters ab, der nichts anderes tut als beten. Mose. Und wenn Mose seine Arme hochhielt, siegte Israel. Wenn er seine Arme niederließ, siegte Amalek. So lesen wir es in 2. Mose 17, Vers 11. Betet mit und für uns, dass wir betend bleiben, denn unsere Arme wollen oft müde werden. Das Wichtigste ist, dass wir im Gebet in der Erkenntnis Gottes ausharren. Wenn man den Herrn nicht erkennt, vergeudet man viel Gebetskraft und alles geht mühsam. Aber die Erkenntnis des Herrn gibt geistliche Zeugungskraft. Was hatte Abraham, der in Römer 4 siebenmal Vater genannt wird, denn für eine Vollmacht? Was sagt er denn zum König von Sodom? Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. 1. Mose 14, die Verse 22 und 23. Das war seine Macht. Er erkannte Gott in seinen Wegen. Wie war es denn mit Elia? Jedes Mal, wenn ich auf den Karmel komme, muss ich an den kritischen Moment denken, als Elia umringt von Tausenden und Abertausenden Israeliten und den Baalpriestern ein ganz kurzes Gebet aussprechen. O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist. 1. Könige 18, die Verse 36 und 37. Elia muss sich doch seiner Sache ungeheuer sicher gewesen sein. Wie hätte er sich blamiert, wenn Gott ihm nicht geantwortet hätte? Elia hatte eine solche Erkenntnis des Vaters, dass er selbst wie der Vater war und deshalb überhaupt nicht an der Antwort des Herrn zweifelte. Als er dann zum Himmel fuhr, rief ihm Elisa nach: Mein Vater, mein Vater! 2. Könige 2, Vers 12. Oder denken wir an Paulus, der den Korinthern die Leviten liest und sie wegen der gegen ihn vorgebrachten Verleumdungen fast ironisch zurechtweist und dann plötzlich ganz zart und väterlich sagt: Nicht schreibe ich solches, dass ich euch beschäme, sondern ich vermahne euch als meine lieben Kinder, denn ich habe euch gezeugt in Christo Jesu durchs Evangelium. 1. Korinther 4, Vers 14 und 15b. Männer und Frauen in der Gegenwart Gottes wachsen in der Erkenntnis Gottes, und aus dieser Erkenntnis heraus werden sie immer machtvollere Beter, die ausharren, bis der Herr antwortet. Sie beten in der Gewissheit, dass er schon geantwortet hat, und warten nur noch darauf, dass die Erhörung sichtbar wird.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den 5. Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.